Hallo zum Bliss Body Podcast, dein Podcast für holistische Sexualität. Dieser Podcast ist für Frauen und Menschen, die ein neues Paradigma in der Sexualität erfahren wollen, auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene. Mein Name ist Jasmin und ich bin holistische Sexualitätscoachin. Sei willkommen zu dieser Folge. Heute spreche ich über ein Thema, das mir sehr häufig begegnet und ich habe das Gefühl, manchmal ist da sehr viel Scham drauf. Ich spreche konkret darüber, wenn Frauen zu mir kommen und sagen, ich bin so sehr im Kopf. Ich bin so sehr im Kopf in meiner Sexualität, ich kann nicht abschalten. Oder auch manchmal, wenn ich Übungen mache. Also ich leite oft Übungen an in meinen Kursen, Körperübungen, in meinen Kursen, auch in meinem 1-zu-1-Coaching. Und manchmal kommen die Frauen zurück und sagen, oh, heute konnte ich mich überhaupt nicht drauf einlassen, ich bin total im Kopf gewesen, nur Gedanken, Gedankenkarussell, was ich tun soll, was ich machen soll. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass da ja, da schwingt so etwas mit wie, das soll nicht so sein. Ich sollte jetzt mich auf diese Übung einlassen, ich sollte mich jetzt beim Sex fallen lassen, ich sollte jetzt endlich meinen Kopf ausschalten und mich total hingeben und in einem No-Mind-Space, keine Gedanken, einfach nur im Hier und Jetzt. Was ein sehr wünschenswerter Zustand ist, im Hier und Jetzt zu sein, weil tatsächlich findet hier die erfüllte Sexualität statt. Also eben nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Erfüllte Sexualität findet hier und jetzt im Körper statt. Deswegen, ja, das ist nicht so verkehrt, den Wunsch zu haben, sich in diesem Zustand zu verankern. Und in diesem Podcast möchte ich ein bisschen Licht drauf scheinen, was dieses Phänomen ist. Was passiert, wenn ich zu sehr im Kopf bin, wenn ich beim Sex mit dem Partner an meine To-Do-Listen denke, wenn ich mich nicht wirklich fallen lassen kann, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich kann auch nicht wirklich Kontrolle loslassen. Das ist ein Phänomen, unter dem sehr viele Frauen leiden auch. Und für mich als Coach, als jemand, der in Körpermodalitäten ausgebildet ist und das Nervensystem studiert ist, sind diese Aussagen ein Hinweis, der unglaublich wertvoll ist, wenn mir zu mir jemand sagt, so, ach, ich kann mich nicht fallen lassen, ich bin die ganze Zeit im Kopf, dann ist es ein Hinweis für mich, dass sich der Körper, das System, das Unterbewusstsein nicht sicher fühlen. Ich sag's nochmal, der Körper, dein System, dein Unterbewusstsein fühlen sich nicht sicher. Und das wäre der absolute Wahnsinn, wenn dein Körper sich nicht sicher fühlt, dass er sich dann fallen lässt und absolut hingibt und dann eben, was die Konsequenz ist, keine Gedanken hat. Weil unser Körper anders gepolt ist. Er sagt so, ich werde das auf keinen Fall tun, loszulassen, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt hier nicht, ich fühle mich nicht sicher. Das ist genau das Gegenteil, was unser System machen will. Und wenn wir nicht verstehen, wie unser Nervensystem und unser System funktioniert, dann kämpfen wir gegen uns selbst. Weil das ist ein Mechanismus, der ist angelegt in den unbewussten, in den alten Gehirnteilen, also die Teile im Stammhirn. Und die sitzen am längeren Hebel, was Impulse und Impulsausführung geht. Das sind nämlich die ganz tiefen, instinktiven, unbewussten Anteile, die schalten, bevor unser Denkhirn die Chance hat, darüber nachzudenken und eine Entscheidung treffen. Und die sitzen am längeren Hebel. Also du kannst dich dafür verurteilen, du kannst dich irgendwie tausende Gedanken haben, dass es anders sein soll, wenn dieser unbewusste ältere Hirnteil und auch der Körper, das Nervensystem nicht abgeholt ist, dann hast du keine Chance, weil die sitzen am längeren Hebel. Und das macht auch Sinn. Das ist kein Fehler. Also der menschliche Körper ist unglaublich intelligent und es hat Sinn, warum wir so gebaut sind. Und ich möchte gerne im Folgenden so ein bisschen Einführung geben, soweit ich das im Rahmen eines Podcasts natürlich kann. Also wenn du dich für das Thema interessiert, ich lade dich dazu ein, tiefer zu gehen. Das hier ist eine Einführung. Das ist so das, 101-Nervensystem, damit du davon gehört hast. Für mich in meiner Arbeit, in meinem Coaching, in meinen Online-Kursen bildet dieses Wissen ein sehr, sehr wichtiges Fundament. Das ist mit so quasi der Kern, mit dem ich arbeite. Weil wie du siehst und wie ich gesagt habe, wenn wir den Teil nicht abholen und nicht wissen, wie wir mit denen arbeiten, dann kämpfen wir gegen uns selbst und das ist im Zweifel, erzeugt das noch mehr Leid, was ich beobachtet habe, weil wir werden diesen Kampf verlieren, seien wir mal ganz ehrlich. Wenn wir nicht wissen, wie wir damit co-kreieren können, wie wir damit arbeiten können, wie wir damit in Beziehung sein können. Und deswegen auch hier Teil dieses Podcasts, weil es eben ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Coachings, meiner Arbeit ist und ich natürlich auch dich, die diesen Podcast anhört, nicht im Dunkeln lassen will über dieses so, so wichtige Phänomen. Also, das Fallenlassen und die erfüllte Sexualität, die Intimität, die intimen Beziehungen, die sozialen Interaktionen, die Neugierde, die Entspannung, die alle diese schönen Dinge, die finden in einem entspannten Nervensystem statt. Und bevor ich tiefer eintauche, möchte ich sagen, ich werde jetzt auf die verschiedenen Zustände des Nervensystems eingehen. Keiner dieser Zustände ist schlecht. Dass du diese Zustände erlebst, ist nicht schlecht. Es ist Teil des Menschseins. Es ist wichtig und gesund, alle diese Zustände zu erleben. Also es geht nicht darum, sie abzuschaffen. Es geht auch nicht darum, den ganzen Tag reguliert zu sein. Das wäre sehr ungesund. Sondern es geht darum zu sehen, wo bin ich chronisch in der ein oder anderen Kategorie drin? Und wie kann ich jetzt kreativ damit arbeiten, damit sich das System auch ein bisschen beruhigen kann, da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt. Weil das ist, was wir mit der Arbeit erreichen wollen. Wir wollen Flexibilität erreichen. Also sehr häufig, wenn wir chronisch irgendwo feststecken, dann ist da eine Starrheit drin. Wir kommen irgendwie von alleine nicht raus. Dieser Zustand scheint uns zu beherrschen. Und in dieser Arbeit, in dieser intelligenten Arbeit mit dem Körper und dem Nervensystem, lernen wir, die sogenannte neuronale Flexibilität aufzubauen und auch in der langen Perspektive sowas, was sich Neuroplastizität nennt, aufzubauen. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Systems und auch des Gehirns, sich zu verändern und zwar nachhaltig zu verändern. Und neuronale Flexibilität ist die Fähigkeit des Systems, die verschiedenen Zustände zu navigieren und wieder zurückzukommen zur Ruhe und eben nicht chronisch in einem Zustand stecken zu bleiben. Also es geht darum, neuronale Flexibilität und Neuroplastizität aufzubauen, zu aktivieren. Ich fange mal von vorne an. Also was ist, wenn ich über das Nervensystem spreche, was ist das? Das ist, wenn ich jetzt hier in diesem Kontext darüber spreche, mit diesen Responses, dann meine ich mit Nervensystem hauptsächlich den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist ein ziemlich großer Nerv, der eigentlich alle Organe miteinander vernetzt und so Oberkörper und Hirnstamm miteinander in Verbindung setzt. Das ist ein ganz spannender Nerv, kannst du auch mal googeln, dir anschauen, wie dieser Vagusnerv aussieht. Und dieser Vagusnerv hat, vereinfacht gesagt, jetzt sagen wir verschiedene Stränge, die aktiviert werden, je nachdem, was gerade passiert. Also, und dieser Vagusnerv oder das Nervensystem hat verschiedene Zustände. Darunter die vier Fs. Vier Fs sind Fight, Flight, Freeze and Fawn. Also die vier Fs auf Englisch, das ist Kampf, Flucht, so eingefroren sein, totstellen und Fawn, das ist was sehr Menschliches, den anderen gefallen wollen. Und dann gibt es eben diesen fünften Zustand, das ist der regulierte Ventral-Vagal-Zustand. Das ist jetzt ein bisschen fachlich das Wort, aber das ist sozusagen der Zustand, in dem wir mit unserer Ruhe verbunden sind, unsere Kreativität, in dem wir uns ausgeglichen fühlen. Und die vier Fs, das sind Gefahrenaktivierungszustände. Also wenn wir im Fight, Flight, Freeze oder Fawn sind, dann bedeutet das, unser System hat wahrgenommen, da ist eine Gefahr und ich muss auf diese Gefahr reagieren. Weil unser Nervensystem ist an sich recht simpel. Unser Nervensystem hat die Agenda, ich will überleben. Simpel, ja. Und bleib ein bisschen dran, weil es hört sich am Anfang so ein bisschen absurd an, in einem Land, wo man sagt, okay, wir sind scheinbar sicher, ich lebe jetzt in keiner Kriegsregion, warum sollte ich mich unsicher fühlen? Macht überhaupt keinen Sinn. Darauf gehe ich noch ein bisschen ein. Also, wir sind eben, das Nervensystem hat eben diesen, ich nenne es jetzt mal den grünen Zustand, ausgeglichen, ventral, vagal in der Fachsprache und dann eben die Fight, Flight, Freeze, Fawn-Mechanismen, die Gefahrantworten sind. Und dazu ein Bild, also als wir damals irgendwie noch Bären gesammelt haben, also stell dir vor, du bist irgendwie nicht ein Mensch in der heutigen Zeit, sondern viele, viele Jahre in der Vergangenheit und lebst noch in Höhlen, sehr vereinfacht. Des Bildes wegen, sagen wir es so. Bist gerade unterwegs, um Bären zu sammeln und so in der Steppe. Dann steht ein Säbelzahntiger vor dir. Und dann, was dein System macht, ist blitzschnell. Und zwar so schnell, dass du bewusst keinen Gedanken fassen kannst. Blitzschnell zu entscheiden, ist dieses Tier klein genug oder schwach genug oder kann ich kämpfen? Also habe ich eine Chance, mit dem irgendwie im Kampf erfolgreich auszugehen? Das ist der Fight Response. Muss ich fliehen? Das heißt weglaufen, weil Kampf sieht recht aussichtslos aus. Besser, ich nehme die Beine in die Hand. Das ist der Flight Response. Und wenn die beiden nicht mehr funktionieren, also sagen wir, die Gefahr ist so groß, das ist ein großes Tier, keine Chance wegzulaufen, keine Chance zu kämpfen, es ist eine weite Steppe, keine Bäume in Aussicht, also irgendwie keine Chance irgendwie, ja, auszukommen. Dann macht das System das Schlauste, was es machen kann, nämlich Freeze. Und das bedeutet Todmannstellung. Das heißt, ich schalte, das passiert auch physiologisch, also da passieren wirklich physiologisch, da wird Herzschlag reduziert, also wirklich alles entsprechend angepasst, um in diese Totenstellung zu gehen. Das bedeutet, ich fühle nichts, weil wenn ich gefressen werde, dann soll es wenigstens nicht schmerzhaft sein. Ich fühle nichts, Bewegung ist eingeschränkt und das ganze System fährt runter. Und das ist auch ein bisschen schlauer Mechanismus, also wenn wir in die Tierwelt gucken, gibt es vielleicht noch eine Chance, wenn du dich totstellst und dein Fressfeind dich quasi zum nächsten Wasserloch schleppt und sagt, okay, ist eh schon eh, kann mir nicht mehr weglaufen, ist tot. Und da gibt es noch eine Chance, wenn dieses Fresstier vielleicht abgelenkt ist, nochmal kurz aufzuwachen und wegzulaufen. Das sieht man manchmal in der Tierwelt, ne? Dass die irgendwie so wie dieses tote Kaninchen ans Wasserloch schleppen und es ist scheinbar tot und beim Trinken wacht dieses Kaninchen auf, läuft weg. Genau, also das ist der Freeze-Response. Wer ein bisschen ländlicher lebt, hat vielleicht schon mal ein Reh auf der Fahrbahn gesehen, die dann so stehen bleiben im Scheinwerferlicht und sich nicht bewegen. Das ist der Freeze-Response. Das Tier ist immobil. Auch wenn man sich drüber aufregt, weil so, warum läufst du nicht weg? Um Himmels Willen, bleib nicht auf der Fahrbahn stehen. Aber das ist eben der Freeze-Response, der ist sehr, sehr tief angelegt. Der Fawn-Mechanismus ist was wir uns hier so im menschlichen Zusammenleben angelegt haben. Das ist nämlich, wenn ich zu meinem Gegner oder zu meiner Gefahr nett bin, dann werde ich in Ruhe gelassen. Also so dieses, so kollaborieren, obwohl ich nicht will, freundlich zu sein, obwohl es eigentlich nicht stimmt. Und das wenden wir Menschen auch in der heutigen Zeit. Das ist ein sehr tiefer und weit verbreiteter Mechanismus, um den anderen zu signalisieren, ne, ich bin dein Freund, ich kollaboriere, alles gut, ne, von mir gibt es keine Gefahr. Also so bei Frauen ist es eben oft dieses, das liebe Mädchen sein. Irgendwie brav sein, ja. Also wir haben leider aus diesem Trauma, also aus diesem Gefahrenresponse so ein bisschen eine Tugend gemacht, die mit der viele von uns jetzt zu kämpfen haben. Es ist tatsächlich eigentlich eine Antwort auf, ich fühle mich nicht sicher. Also ich simuliere quasi Kollaboration und Freundlichkeit, damit ich mein System in Sicherheit ist. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, das findet alles im Unterbewusstsein statt. Das ist quasi autonom. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel, du gehst aus einem Konflikt raus und so 3 Stunden später fällt dir ein, was du hättest sagen können, wie du es hättest lösen können, oder dir fällt ein so, ah, da habe ich irgendwie zu was zugestimmt, das war überhaupt nicht stimmig, wie bin ich in diesem Trichter gelandet? Das ist, weil das eine autonome Reaktion ist. Unser Unterbewusstsein entscheidet viel, viel schneller, als wir irgendeinen denkenden Gedanken fassen können. In diesen Zuständen ist unser rationales Gehirn, der sogenannte präfrontale Kortex, ist dieser Denklappen, der dafür zuständig ist, dass wir analysieren können und strukturieren können und, ne? Der geht so ein bisschen offline, weil dieser Teil des Gehirns ist relativ neu und der ist uns auch sehr dienlich, aber der verschwindet eben, weil der nicht so blitzschnell und so instinktiv entscheiden kann, wie diese Gefahrenimpulse, diese Gefahrenantworten, Reaktionen dieser älteren Gehirnteile. Und wie ich vorher gesagt habe, das macht Sinn. Wenn wir in einer Gefahrensituation sind, dann wollen wir nicht irgendwie jetzt erstmal so ein Flipchart aufbauen und die Situation analysieren, sondern wir wollen eine Entscheidung treffen, bevor überhaupt ein Gedanke gefasst werden kann. Das geht richtig, richtig schnell. Und daher auch, wenn du dich in diesen Mechanismen siehst, auch hier keine Scham, keine Schuld, das ist ein autonomer Response. Auch wenn wir es manchmal anders haben wollen würden. Aber das ist zum Beispiel eine klassische Situation. Jeder von uns hatte das mal, dass wir aus einem Konflikt oder einem schwierigen Gespräch rausgekommen sind und hinterher sind uns alle möglichen illuminierten Sachen eingefallen, die man stattdessen hätte machen können. Und das ist irgendwas anderes zustande gekommen. Ja, das liegt daran, weil diese älteren Gehirnteile am Steuer waren und gesagt haben, wir müssen überleben. Das geht gar nicht. Ja, und jetzt habe ich dieses archaische Beispiel genommen mit dem Säbelzahntiger. Wie sieht das in der modernen Zeit aus? Wir leben ja jetzt nicht in einer Welt, wo man spazieren geht und ein gefährliches Tier begegnet. Vielleicht, wenn du in Australien lebst, ja. In Deutschland eher gibt es jetzt nicht so viele bedrohliche Tiere, die uns beim Sonntagsspaziergang begegnen. Und ich übersetze das in die moderne Zeit. Stress, chronischer Stress, Aggression, Frust, Wut, das ist der Fight Response. Stress kann auch ein Flight Response sein, aber da sind wir in diesem Tunnel. Auch wenn du das Gefühl hast, ah, du willst irgendwie ausweichen, also es gibt, vielleicht kennst du auch Menschen, die das Gefühl hast, die weichen irgendwie jedem Gespräch aus, man kann irgendwie nicht zur Sache kommen oder du selber ist so, ah, ich will da eigentlich nicht hin, ja, dieses Ausweichen oder auch das Gefühl, wenn du vielleicht mal in einem Ort warst, wo du dich wohlgefühlt hast und da war so dieser Impuls da, ich muss hier raus, ich muss gehen, ja, das ist der Flight Response, der Fluchtresponse. Und weitere Anzeichen für Fight Flight ist dieses konstante auf der Hut sein, also wenn du das Gefühl hast, so ich muss irgendwie so an diese Anspannung, so irgendwas passiert, auf der Hut sein. Das kann sich auch psychologisch äußern mit ich kann keinen anderen vertrauen, irgendwas passiert jetzt, irgendwas Schreckliches wird passieren, dieser Mensch wird mich betrügen. Oder sehr klassisch, was bei uns auch ein bisschen, ich sag jetzt mal gelobt wird, was aber durchaus kritisch zu sehen ist aus dieser Nervensystemperspektive, das Überperformen und Perfektionismus. Das sind klassische Flags, dass du in einem Fight-Flight-Response bist. Und Perfektionismus ist groß. Ich habe das Gefühl, in der deutschen Kultur auch ein bisschen als Tugend verankert. Aber wenn wir aus einem Blick von des Nervensystems draufblicken, durchaus fragwürdig, warum man da die ganze Zeit drin sein will. Weil letztendlich sind wir Menschen, wir machen Fehler, wir lernen, wir sind kreativ. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Perfektionismus ist ein Schutzmechanismus, der eben aus dieser Gefahrenantwort herauskommt, unseres unterbewussten Systems. Oder auch, was ich gesehen habe, so Menschen, die so wütend aufs System sind und ja, also auch so im Aktivismus sind. Und ich möchte jetzt in die Klammer setzen, es ist wichtig, dass es sowas gibt, aber es ist auch spannend zu sehen, in welchem Zustand bin ich und wie lange bin ich da drin, ja. Und bei vielen Frauen, was ich sehe, die bei mir im Coaching sitzen, ist, internalisiert sich dieser Fight-Flight-Response durch harsche Selbstkritik. Also wenn du mit dir selber sprichst und sagst, oh, bist du doof und warum ist das und das nicht gut genug und la-di-da-di-da, Fight-Flight-Response. Also du siehst, wir kennen diese Zustände und wir kennen die sehr gut. Wir sind nämlich kulturell da ziemlich viel drin, leider. Freeze ist dann die weitere Eskalation. Also wenn nichts mehr geht und der Trigger, also quasi die wahrgenommene Gefahr, unbewusst so groß ist, wie ich in diesem Beispiel mit dem Säbelzahntiger gezeigt habe, dann stelle ich mich tot. Und jetzt passiert es bei uns selten, dass man irgendwie von einer wichtigen Konferenz oder Meeting einfach irgendwie bewusstlos umfällt. Diese Manifestation sieht man nicht, aber was man sieht, übersetzt in die heutige Zeit, ist nichts spüren, wenn ich meinen Körper nicht spüre. Wenn ich nicht zu Hause bin in meinem Körper und das sogenannte Dissoziieren, also dieses ständig eigentlich nicht im Hier und Jetzt zu sein, irgendwo anders zu sein, im Tagtraum zu sein, in Vorstellungen zu sein. Und wichtig ist, es ist nicht schlecht, irgendwie Visionen und auch Tagträume zu haben und zu träumen, aber bin ich dabei im Körper oder nicht und nutze ich das, um systematisch aus dem Körper zu flüchten? Das ist ein Freeze-Response. Auch sowas wie chronische Müdigkeit oder Emotionen wie Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. So dieses, ich bin gefangen, ich kann nichts ändern, das macht keinen Sinn. Das ist der Freeze-Response des Nervensystems. Und dann eben, wie ich gesagt habe, die moderne Variante der Fawn, das People-Pleasing, das anderen gefallen wollen. Und wie sich das zum Beispiel bei den Frauen, mit denen ich viel arbeite und auch bei mir selbst gezeigt hat, ist, man will anderen gefallen, ja zu Dingen sagen, obwohl ich es nicht will und davor vielleicht sehr häufig die eigenen Bedürfnisse noch nicht mal spüren. Also noch nicht mal spüren, was will ich eigentlich? So quasi in diesem Response drin zu sein, dass ich noch nicht mal wahrnehmen kann, ah, das möchte ich nicht. Da habe ich ein klares Ja, da habe ich ein klares Nein. Ich arbeite zum Beispiel manchmal mit diesem Prinzip, kannst du dein Full Body Yes, ein Ja im ganzen Körper spüren? Und das tun sich viele Leute schwer, sagen so, keine Ahnung, was ist ein Ja, was finde ich überhaupt gut, will ich das oder das? Und das ist so, ah, da kommt das irgendwie hoch, so, ah, ich bin eigentlich dissoziiert von dem, was ich wirklich will, von dem, was mir Wohlbefinden gibt. Und das ist wichtig, dass wir damit arbeiten und mehr zu uns selbst kommen. Das ist eben dieser People-Pleaser-Fawn-Response. Und Frauen wurde das auch systematisch anerzogen, wie ich schon gesagt habe, das brave Mädchen zu sein und zu funktionieren. So, das sind die Antworten unseres Systems auf Gefahr. Und jetzt eben, wie ich gesagt habe, scheint es vielleicht ein bisschen paradox, aber ich bin doch jetzt konkret nicht in Lebensgefahr. Warum reagiert mein System so? Gefahr und was als Gefahr wahrgenommen wird, das ist für unser Unterbewusstsein nicht immer diese Stirb oder Leb, also diese krassen, extremen Beispiele. Diese Gefahrenantworten, die können von sehr, sehr vielen Dingen aktiviert werden. Und das hängt davon ab, wie wir aufgewachsen sind und auch wie wir verbunden waren mit den Menschen, die uns aufgezogen und erzogen haben. Weil was passiert ist, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist unser Gehirn, unser Nervensystem nicht voll ausgebildet. Wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen, die uns nahestehen, unsere Eltern oder unsere Erziehungspersonen, dass sie sich um uns kümmern. Ansonsten haben wir keine Chance. Als menschliche Wesen, die ersten Jahre bist du unglaublich verletzlich und kannst es dir nicht leisten, von deiner sozialen Gruppe und deinen Eltern, deiner Familie ausgestoßen zu werden. Und da lernen wir eben, und da kommen sehr viele Imprints her. Zum Beispiel eben das brave Mädchen. Wenn ich lerne, irgendwie Mama ist böse mit mir, wenn ich mich nicht benehme, dann ist das für so ein kleines System oft viel bedrohlicher, weil es ist instinktiv das Wissen da, ich kann es mir hier nicht verscherzen. Es ist nämlich alleine irgendwie da draußen zu sein, keine Überlebenschance. Wir Menschen sind soziale Wesen. Und daher springt dieser Threat Response viel früher an. Also es ist eben nicht nur, wenn ich ein großes gefährliches Tier vor mir habe oder in einer konkreten gefährlichen Situation bin, wo ich irgendwie den nächsten Moment sterben kann, sondern eben alle sozialen Interaktionen, weil es für uns so überlebenswichtig ist, dazuzugehören. Und deswegen wollen wir auch dazugehören. Also da, das ist eine Quelle von sehr, sehr viel Aktivierung und Trigger. Und da werden diese Überlebensmuster sehr, sehr schnell aktiviert. Und diese Muster, diese Patterns, die wir quasi in früher Kindheit erlebt haben, die tragen sich weiter in unser erwachsenes Leben. Die sind halt dann im Unterbewusstsein. Wir haben vielleicht nicht immer Zugriff drauf. Und was ich zum Beispiel häufig sehe, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, die sind so, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Warum eskaliert dieser Moment so bei mir? Ja, weil dein jüngeres System hat das eben so wahrgenommen. Und das Nervensystem ist eben sehr einzigartig. Verschiedene Menschen sind verschieden sensitiv. Für manche Leute sind allein in einem Überlebenskampf in einer Gesellschaft zu leben, so wie sie ist. Mit dem Stress, mit dem Leistungsdruck. Das ist purer Überlebenskampf, diese Momente. Und es gibt Menschen, die können damit besser umgehen und es gibt Menschen, die können damit weniger gut umgehen. Auch das ist nicht gut oder schlecht. Verschiedene Systeme sind verschieden sensitiv. Und gerade sehr sensitive Menschen, die sind mehr in diesem Überlebenskampf, wenn die nicht lernen, bewusst aktiv mit ihrem Nervensystem zu arbeiten, weil einfach viele Impulse Richtung Überlebenskampf gehen. Eben. Was uns anerzogen wird, das gute Mädchen zu sein, eine gewisse Art von Perfektionismus. Dann viele Elemente unserer Erziehung funktionieren mit Bestrafung und auch viele Elemente in unserem System. Ist so, wenn du dich nicht benimmst, wirst du bestraft. Auch das triggert sofort den Überlebensteil im Nervensystem, der dann zum Beispiel vielleicht kollaboriert oder vielleicht dagegen kämpft. Ja, je nachdem. Wir sind auch unterschiedlich gelagert. Es gibt Menschen, die auf diese Gefahr oder diese Bestrafung zum Beispiel mit Kampf reagieren und sagen, ich mache überhaupt nichts, gar nichts mache ich hier. Auch das ist eine Antwort des Nervensystems. Auch das, da gibt es keine bessere und schlechtere Variante. Das sind einfach verschiedene Systeme, die verschiedene Strategien gefunden haben, je nachdem, wie du so deine Hardware ist, dein Körper so ist, wie sensitiv du bist, aber auch wie du aufgewachsen bist, was so ein sozialer Kontext war. Also was als Gefahr in unserem System wahrgenommen werden, muss von deinem Denken nicht zwingend als Überlebensgefahr verstanden werden. Und das sind manchmal in Anführungsstrichen banale Dinge, die dann eine Reaktion hervorrufen, die vielleicht viel größer ist, als dass es jetzt rational für diesen Zustand angemessen wäre. Also nehmen wir an, was man zum Beispiel im Datingmarkt sehr häufig sieht, irgendwie du bist mit jemandem gerade so am Explorieren und findest diese Person echt gut und dann meldet die sich eine Woche nicht und alle Teile des Systems gehen auf Alarmstufe Rot, wo man sagt, okay, gut, was passiert, wenn sich jemand eine Woche nicht meldet? Ich lebe, das Leben ist schön, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und ich kann, ja, es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, ich habe Freunde, ich habe Familie. Aber wenn das, also bei vielen geht das System dann eben auf Alarmstufe Rot, so dieses Ich-werde-Verlassensmechanismen angetriggert. Und wie ich gesagt habe, wollen wir auf gar keinen Fall als jüngere Kinder von irgendjemand verlassen werden. Kann sein, dass es eben noch ein Imprint, eine Information aus einem jüngeren Alter ist, das dann eben sagt, geht gar nicht. Wir müssen jetzt alles aktivieren und mobilisieren, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Und dann dann springen eben diese Responses an, dass man sagt, ich gehe in vorn, ich versuche irgendwie der anderen Person irgendwie nett zu sein und möglichst wenig Bedürfnisse zu haben und um mich als attraktive Partnerin darzustellen. Oder ich gehe in Fight und sage, der kann mich mal, werde das jetzt blockieren, was für ein Scheiß, ja. Und so passiert das eben häufig, dass wir auch eine sehr starke Reaktion auf den scheinbaren, sagen wir so, nicht so eskalativen Trigger haben. Und das liegt, weil es dann eben mit bestimmten auch Erinnerungen, Verbindungen feuert und da quasi dann der Schmerz aus, was sich den letzten 10 Jahren, Verlassensangst getriggert werden. Also auch da, das Nervensystem, das Unterbewusstsein ist eine faszinierende Dimension. Und warum ich das so aufzeige und erzähle, ist, um die Scham und die Schuld und dieses Du solltest anders sein rauszunehmen und ein Verständnis dafür zu schaffen, okay, das ist mein System hat ein gewisses Setup, bestimmte Dinge sind miteinander verbunden und diese Antworten, die sitzen halt am längeren Hebel. Und was ich jetzt sagen will als nächstes, du musst aber nicht ausgeliefert sein, dieser alten Geschichten und eben diesen Triggern und Aktivierungen. Hier kommt nämlich der Punkt, wo wir anfangen können, kreativ zu sein. Wir können eben diese Neuroplastizität und die neuronale Flexibilität trainieren. Und hier kommt eben dann das bewusste Arbeiten mit dem Nervensystem rein. Weil nein, du musst nicht bis an dein Lebensende in eine totale Eskalation gehen, weil du auf Tinder geghostet wurdest. Es gibt eine Möglichkeit, mit diesen Teilen zu arbeiten und die zu integrieren. Also auch diesen Schrecken, weil oftmals ist dieser Schrecken noch im Körper, noch im System. Wenn wir irgendwann einen Schrecken erfahren haben und wir konnten den zu diesem Zeitpunkt nicht verarbeiten, dann ist der noch im Körper. Und dann, wenn irgendein Impuls von außen kommt, der uns daran erinnert, dann bläst sich das so auf. Und es gibt eine Möglichkeit, damit zu arbeiten, das zu integrieren und dann eben auch diese weiseren Anteile hineinzubringen, diese weiseren regulierten Anteile, die sagen, okay, jetzt atmen, ich hab dich lieb, ich bin da, ja, also da gibt's viele Möglichkeiten, da auch eine neue Geschichte zu schreiben. Du musst nicht, also weil ich sage, auf der einen Seite sind diese Teile sehr stark und sitzen am längeren Hebel, aber du musst nicht bis an dein Lebensende dem ausgeliefert sein, sondern wir können lernen, damit kreativ zu sein, zu kollaborieren, zu kreieren. Und da ist tatsächlich sehr, sehr viel möglich, bis hin zu, wenn wir das Ganze länger und auch nachhaltig machen, dass sich eben das ganze neuronale Setup verändert, also dass du wirklich bestimmte Pfade sich anders darstellen, also das zeigt sich dann in einem inneren veränderten Verhalten oder in einer veränderten Grundhaltung. Also das habe ich sehr oft gesehen bei Leuten, die zum Beispiel diese Arbeit, die ich auch mache, oder sehr langanhaltende Meditators, die das wirklich stabilisiert haben, dass da so ein Grundsetup da ist von mehr Gleichmut und Frieden und Freude. Und das ist nicht gefaked, sondern das ist tatsächlich die Arbeit, die konstante Arbeit, diesen Rewiring-Prozess, also dieses sich neu vernetzen des Systems und auch des Gehirns, um da eine andere Basis zu haben. Und an der Stelle will ich sagen, das ist ein Lebensstil, das ist eine Lebensaufgabe. Wir sind chronisch in einem Überlebenskampf. Viele unserer Tugenden, also wir leben in einem Land, das 2 große Weltkriege gesehen hat, da ist viel noch da. Wir leben als Gesellschaft in einem Überlebenskampf und viele dieser schnellen, drastischen, auch unsere Werbeindustrie, die funktioniert sehr stark damit, diese unbewussten Trigger zu aktivieren, durch die Stimulierung dieser Fight-Flight-Responses. So, kauf jetzt, nur noch dieser Tag, heute. Super Rabatt, ja. Einfach mal zu sehen, wie omnipräsent das ist und wie stark das genutzt wird. Und das ist dann, wenn wir uns nicht bewusst draufschauen und kümmern, dass wir sehr schnell halt irgendwie gefühlt in diesem Boot schwimmen ohne Ruder und nicht wissen, wie wir jetzt damit umgehen. Und in dieser Arbeit geht es darum, zu lernen, damit umzugehen und zu sagen, ich kann das als Trigger erkennen, als Aktivierung, ich weiß, wie ich damit umgehe, ich kann akzeptieren, dass ich auch in diesem Trigger bin. Wie gesagt, es geht nicht darum, nie wieder getriggert zu sein, aber ich lerne, damit umzugehen. Genau. Also, jetzt habe ich viel darüber gesprochen. Nochmal den Bogen jetzt zur Sexualität. Also, erfüllte Sexualität findet im Ventral Vagal, Ventral-Vagal-Zustand statt, in dem ausgeglichenen Nervensystem, in dem wir reguliert sind, uns entspannt und sicher fühlen. Und hier fühlen wir auch Mitgefühl, Liebe, Verbundenheit, weil unser Sozial-, also Social Engagement System auf Englisch, unser Verbindungssystem, unser soziales System ist online, wenn wir reguliert sind. Das ist nicht online, wenn wir in den anderen Zuständen sind. Da sind wir auf Überleben gepolt und jeder Mensch um uns herum ist ein potenzieller Feind. Das ist einfach, was das Unterbewusstsein macht. Und ja, dieses sich hingeben und fahren lassen, das ist eben Zustand in diesem sich sicher fühlen, in diesem ich bin ausgeglichen. Und vielleicht kennst du diesen Zustand, vielleicht hast du mal so einen freien Tag gehabt, wo du ausschlafen konntest und warst noch im Bett und warst so, ja, schön. Ah, das ist so ein Gefühl von Wohlbefinden, Ruhe, Zufriedenheit. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich das zeigt. Also jeder von uns kennt auch diesen Zustand. Und was kann ich nun machen, um diese Neuroplastizität und die neuronale Flexibilität aufzubauen? Da gibt es verschiedene Wege. Also ich persönlich, ich arbeite sehr gern über den Körper, bestimmte Körperübungen in meinen Coaching, in meinen Kursen. Das kann ich jetzt leider im Rahmen dieses Podcasts nicht weitergeben. Da bräuchte ich ein Videomedium und das ist auch, sagen wir, so ein bisschen größerer Body of Work. Aber für dich, die sich mal damit auseinandersetzt, also hier vielleicht der erste Samen gelegt ist, zu recherchieren, also sich mehr über das Nervensystem zu informieren. Und auch hier, jedes Nervensystem ist einzigartig. Also es gibt Methoden und Wege, die sind für viele gut, aber nicht für alle. Und deswegen ist es da auch wichtig, also deswegen mag ich auch 1:1 zu arbeiten mit dem Menschen, weil dann kann ich sehen, wo steht dein Nervensystem, was brauchst du eigentlich gerade? Und was für den einen total entspannend ist, ist für den anderen Freeze, also zum Beispiel Meditation. Meditation hilft sehr vielen Menschen, stillsitzen. Wenn du jetzt aber dazu neigst, in diesem Freeze-Response zu sein, dann ist vielleicht genau diese Übung kontraproduktiv, weil dann sitzt du 4 Stunden im Freeze und hast nicht meditiert. Also da ist eben auch eine Feinheit drin. Wie ist mein Nervensystem gestrickt, was brauche ich? Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar Modalitäten nennen, die helfen, neuronale Flexibilität zu entwickeln. Eins ist Hatha-Yoga oder Yoga Nidra, das Yoga der Tiefenentspannung. Qigong und die Praktiken des Taos, die sind auch, haben da unglaublich viel Weisheit. Die formulieren das anders, also die haben eine andere Sprache. Letztendlich läuft es darüber, unter anderem darauf hinaus, dass es wirklich mit dem Nervensystem arbeitet. Neuronales Zittern, das sogenannte TRE, da gibt es ausgebildete Provider. Und für Menschen, die sehr stark im Freeze-Response ist, geht das sehr stark über auch Bewegung und Ressourcen der Emotionen, also Dinge zu machen, die Ressourcen in deinem Leben aufbauen, indem du dich, ja, Dankbarkeit, Freude, auch so ein bisschen Bewegung reinzubringen, die inspirierend ist, aber eben nicht überfordernd. In der Natur sein, bewegen, mit Menschen sein, die sich für dich gut anfühlen, die sogenannte Co-Regulation. Und dann auch über deinen Lebensstil nachdenken. Zum Beispiel ist mein Terminkalender so voll, dass ich eigentlich nur in diesem Fight-Flight-Response sein kann, weil ich von einem zum nächsten springe. Und wenn du diesen Shift machst, kann es sein, dass sich das erstmal langweilig anfühlt. Also das bekomme ich oft, die sagen, aber wenn ich nicht mehr so aktiv bin, das ist ja voll langweilig. Und so, ja, es ist so ein bisschen auch eine Droge, diese Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn wir in diesem Zustand sind, weil die aktivieren uns auch, ja, so die Adrenalin-Junkies unter euch. Das fühlt sich in dem Zustand auch irgendwie gut an, aber es ist nicht gesund und nachhaltig fürs System. Und auf der Seite von der Entspannung stehen viel subtilere, aber sehr, sehr tiefe, schöne Möglichkeiten. Und wenn das System sich mehr und mehr da rein gewöhnt und entspannt, dann wirst du auch die Schönheit drin erkennen. Aber es gibt immer so eine Übergangsphase, weil da ein gewisser Suchtfaktor dahinter auch ist. Deswegen hält sich das Ganze ja auch so gut. Also es gibt eben viele Möglichkeiten, diese neuronale Flexibilität aufzubauen. Und tatsächlich dann aus diesem Überlebenskampf mehr und mehr rauszukommen, also eben aus diesem chronischen Überlebenskampf, wie ich gesagt habe, es ist normal, also da immer mal wieder drin zu sein, aber es ist nicht gesund, dauerhaft in einem dieser Zustände zu sein. Also wieder quasi in diese Regulierung zu kommen, in diese Flexibilität zu kommen. Und dann tatsächlich ist das der Schlüssel, wo es dann, wenn es um Potenzialerfaltung geht, wenn es darum geht, wirklich aufzublühen und wenn es darum geht, tief erfüllte Sexualität zu leben. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Podcast informativ für dich war. Ich habe jetzt hier viele Informationen rausgehauen. Es ist ein großes Thema. Ich glaube, ich könnte noch sehr, sehr viele Folgen nur über das Nervensystem aufnehmen. Aber das sollte eine Einführung sein, auch mal gehört zu haben und auch mal einen kritischen Blick auf die verschiedenen, ja, Mechanismen zu werfen, die uns so begegnen. Und wenn du Lust hast, mit mir weiterzuarbeiten, wie ich gesagt habe, das ist quasi Grundlage meiner Arbeit, dann freue ich mich, wenn du mal auf meine Webpage schaust, www.jasmin-tantra.de, ist in den Shownotes drin. Und dort findest du Möglichkeiten, wie du mit mir 1:1 arbeiten kannst. Und kannst dir auch den Bliss-Body-Kurs anschauen. Der Bliss-Body-Kurs ist ein auch somatischer Sexualitätskurs, in dem wir mit dem Körper arbeiten, die verschiedenen Möglichkeiten der Lust, des Höhepunkts des Orgasmus bearbeiten, dass du wirklich ja in diese Aufblühzone kommst. Und ich arbeite da sehr stark über das Vehikel der Sexualität, weil die ist sehr, sehr intim verbunden mit unserem System, unserem Körper. Und da lernen wir auch in Übungen, wie kann ich mich sicher fühlen, auch diese somatischen Körperübungen. Fängt Ende Mai an und im März gibt es noch einen Early Bird. Und ich freue mich, wenn du vorbeischaust oder wenn ich dich in dem einen oder anderen Format sehe. Bis zum nächsten Mal.